Auto, Motor und Sport erklärt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auto, Motor und Sport erklärt. Die Batterie ist eine Art Blackbox und das mit Abstand teuerste Einzelbauteil des E-Autos und damit der natürliche Lebensbegrenzer des gesamten Elektroautos. Aber ist das jetzt eine Binsenweisheit oder Blödsinn? Mein Kollege Gerd Stegmeier hat sich das mal genau angeguckt und bei den Autoherstellern nachgefragt und erzählt uns heute, wie das genau alles funktioniert mit der Garantie für E-Auto-Batterien, was die Reparatur kostet und ob man als E-Auto-Pionier wirklich so große Angst haben muss vor dem vorzeitigen Ableben des Akkus im E-Auto. Hallo Gerd.
Ja, hallo Luca. Ja, vielen Dank, dass ich mit dir sprechen darf.
Wie gerade eben schon gesagt, der Akku vom E-Auto ist ja so das mit Abstand teuerste Bauteil. Jetzt haben daher natürlich viele Interessenten die Sorge, was passiert, wenn der Akku nicht lang hält. Deswegen ist die Sorge begründet mit diesem frühen Akkutod.
Ja, also alles, was wir bis jetzt wissen, sind so richtig gehende Defekte an Akkus. Super selten. Also wenn man keinen Unfall hat und der Akku dadurch Schaden nehmen sollte, dann gibt's eher die Fälle, wo es Fertigungsfehler und Rückrufe gibt. Das kennt man so ein paar Sachen. Bei Hyundai hat man jetzt eine größere Zahl von Autos zurückrufen müssen, weil die Batterien einfach schadhaft waren. Aber in solchen Fällen ist ja der Käufer nur bedingt betroffen, weil dafür gibt's eine Fahrzeuggarantie, ne? Und insgesamt gehen die Akkus eigentlich auch nach langer Zeit nicht richtig kaputt. Da gibt's zum Beispiel von BMW, die ja ihren i3 schon seit 2013 im Markt haben. Und Anfang 2020 hat man da mal so gefragt, wie weit die Leute gefahren sind und so. Und da waren die ersten i3-Fahrer schon mehr als 200.000 Kilometer unterwegs mit ihren Autos. Der mit den meisten Kilometern hatte sogar 277.000 schon drauf.
Wow.
Übrigens mit den ersten Bremsbelägen, ne? Stichwort Rekuperation. Und von etlichen Tesla-Fahrern sind auch Laufleistungen von mehr als 300.000 Kilometern im Netz dokumentiert. Also gibt's irgendwelche Blogs oder so, wo die dann eben über diese doch bemerkenswerten Fahrleistungen auch was schreiben. Ein Model S ist sogar überliefert mit 1 Million Kilometer drauf. Das hat dann allerdings tatsächlich auch die dritte Batterie. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, 1 Million durch drei, ne, dann über 300.000 Kilometer mit einer Batterie, das ist ja schon ganz okay.
Absolut.
Und ja, und wer jetzt nicht ganz so viel fährt wie diese, ja, vielleicht Ausnahme Langstreckenfahrer, der hat ja auch noch die Batteriegarantie. Die Batteriegarantien, die eigentlich inzwischen alle Hersteller geben, sind erheblich länger als das, was wir so als Autokäufer von den Verbrennern gewohnt sind. Ne? 2-3 Jahre war da eigentlich viel. Es gibt ja ein, zwei koreanische Hersteller, die ein bisschen mehr machen. Aber bei den Batterien hat sich inzwischen eine Garantiezeit von 8 Jahren oder eine Laufleistung von 160.000 Kilometer so als Standard etabliert. Wenn man bei Tesla guckt, also da sind es 240.000 Kilometer fürs Model S und Mercedes macht es jetzt beim neuen EQS genauso. Also da hat man doch ziemlich lange Ruhe.
Das ist ja jetzt schon ein Wort, aber was sind denn die Garantien denn überhaupt wert? Also in welchen Fällen greifen die? Weil das ist ja der Klassiker bei Garantien. Du hast eine Garantie, aber die gilt nur bei Vollmond und wenn dir ein, keine Ahnung, grün geschecktes Reh vors Auto läuft.
Ja, genau, das ist das, was man so kennt. Aber wenn man da mal genauer reinschaut in die Garantien und die Leistungen, muss man feststellen, auch da sind die besser als das, was wir von Gesamtfahrzeuggarantien kennen. Denn so eine Akkugarantie schließt auch den Verschleiß mit ein. Zwar jetzt nicht den natürlichen, dem jede Batterie ausgesetzt ist, aber übermäßigen Verschleiß. Das heißt, da ist einfach festgeschrieben, wie viel Restkapazität muss die Batterie nach einer bestimmten Zeit noch haben. Und beispielhaft bei Audi ist es so, dass das halt, also 70% sein müssen nach den 8 Jahren. Also auch die 70% haben sich so ein bisschen etabliert. Das ist eigentlich sehr oft die Angabe. Und der Witz ist eben, wenn nach knapp 8 Jahren die Batterie unter 70% Restkapazität hat, dann kann der Käufer da verlangen, dass man diesen Mangel, den die Garantie eben einschließt, dass man den beseitigt, und das kostet nichts für den Käufer. Ja. Und es ist aber auch sehr, sehr klar geregelt. Also es ist nicht so, dass wenn die dann weniger als 70% hat, dass die dann komplett ersetzt wird oder so, sondern es ist sehr klar festgelegt, anhand dieser Kurve, nach 8 Jahren 70% oder nach 160.000 Kilometern 70%, dann könnte man jetzt ausrechnen, bei einer Laufleistung von 70.000 Kilometern müsste die noch mindestens 74% haben. Und wenn sie dann bei einer Messung sich rausstellt, sie hat nur noch 65%, dann wird eben die Batterie so instand gesetzt, dass die Kapazität wieder diesen Wert erreicht, der versprochen wird.
Also aber dann Tausch gegen neu, wie man das beim Motor kriegt, beispielsweise, wenn man Motorschaden hat, einen frühzeitigen, ist es nicht. Also man muss sich das dann so vorstellen, die Batterie ist ja nicht ein großes Stück, sondern die besteht aus Modulen, und die wiederum bestehen aus Zellen, und dann werden vermutlich einfach die defekten Module, die lassen sich mit den modernen Batteriemanagementsystemen ja auch vermutlich gut identifizieren, dann werden die defekten Module oder die schwachen Module ausgetauscht, um dann eben diese Mindestanforderungen wieder zu erreichen. Also ganz neu ist es dann nicht, also die Batterie, die man bekommt, ja. Richtig?
Richtig, also der Akku wird nicht ganz erneuert, was ja auch gefühlt, also wir kennen ja auch Austauschmotoren, bei denen ist dann unter Umständen ja vielleicht auch der Block nicht neu und viele anderen Teile ausgetauscht, und den nimmt man dann so aus dem Regal. Bei den Batterien macht man es aber anders. Wie du schon gesagt hast, da sind Module drin. Und man kann eben dann einzelne Module austauschen. Das ist im Interesse der Hersteller, solange die Garantie eben die Kosten bei den Garantien selbst bezahlen müssen. Ja. Aber de facto ist es eigentlich auch gut für den Käufer, wenn die Garantie mal abgelaufen ist, weil es dann eben auch heißt, dass man die Batterien durch Modultausch wieder aufpeppen und reparieren kann. Weil wenn man jetzt mal hinschaut, es gibt tatsächlich Ersatzteilpreise für diese Batterien, und beim ID.3 habe ich mal nachgefragt, die 58 Kilowatt Batterie, also die mittlere, kostet bei VW als Ersatzteil satte 14.450 Euro.
Okay, das ist dann irgendwie, da kriege ich aber keine zweite E-Auto-Prämie drauf.
Nee, leider nicht. Und das ist ja auch, sage ich mal, solche Summen sind genau der Grund, wo die Furcht herkommt. Ne? Ja. Man hört immer nur Batterie. Ne? In normalen elektrischen Geräten tauscht man die aus. Im Handy weiß man auch, okay, wenn die Batterie, die geht nach 3 Jahren kaputt, und wenn man die dann tauschen muss, je nach Hersteller, kann das schwierig werden, weil das irgendwie dusselig eingebaut ist und so, dann hat das Gerät quasi mit Akkuschaden gleich einen Totalschaden. Und so ist es eben da nicht, weil die Batterie so riesig und so teuer ist, wird die dann quasi modular getauscht oder modular repariert. Und dabei hilft natürlich, dass sie auch so eingebaut ist, dass sie leicht zu entnehmen ist.
Jetzt gibt's ja aber in dem Zusammenhang auch, also die Möglichkeit, was ja heute auch deutlich verbreiteter ist, dass ich mir die Batterie mit dem Auto quasi kaufe, dann gehört die mir und dann habe ich die Garantie vom Hersteller. Es gibt ja oder gab auch vor allem zu Beginn als die E-Autos irgendwie angefangen haben, insbesondere von europäischen Herstellern, den Dreh, dass man die Batterie nur mietet. Also dann gehört die einem im Zweifel gar nicht, sondern die gehört weiter dem Hersteller. Ist das dann irgendwie auch ein sinnvolles Ding gewesen und die Hersteller sind da jetzt nur zurückgerudert, weil das für sie teurer kommt?
Also ich glaube, das war am Anfang schon ein sehr probates Mittel, um den Leuten diese Sorgen zu nehmen, die wir ja jetzt eben auch angesprochen haben, weil die Batterien selbst so wahnsinnig teuer sind. Bei Renault war das so, dass man eben die Batterie mieten konnte. Dann war klar, ich habe das Risiko nicht, egal was mit der Batterie passiert. Da hat Renault übrigens dann versprochen, dass die über die ganze Mietzeit immer mindestens 75% der Ursprungskapazität haben muss. Wenn nicht, konnte man einfach den Austausch verlangen. Das hat, ja, ich glaube, am Anfang haben das fast alle gemacht, aber es hat natürlich aus der Sicht des Käufers durchaus auch den Nachteil, dass man halt Monat für Monat zahlt. Ich glaube, bei Renault ging es damals so bei rund 70 Euro los im Monat. Das war gestaffelt nach Kilometern und ging hoch bis 120 Euro im Monat, die man dann halt immer auf der Uhr hat, egal wie alt das Auto ist. Und wenn man die Batterie kaufen wollte, musste man halt 8.000 Euro mehr rechnen für das Auto. So, und dann fängt natürlich das übliche Rechenspiel an. Ich kann jetzt sagen, gut, ich zahle, sag mal, 100 Euro im Monat mit einer mittleren Fahrleistung und dann sind wir bei 1200 Euro im Jahr, ne? Und dann brauche ich 7 Jahre oder so, dann ist die Batterie-Kaufsumme quasi als Miete ausgegeben. Und in der Zeit habe ich natürlich dann, wenn ich sie gekauft habe, auch keine Garantie mehr. Aber letzten Endes ist es auch mit der Zoe-Batterie so wie mit allen anderen. Die ist, die kriegt man schnell raus und die Module lassen sich einzeln tauschen. Das heißt, wir reden nie von diesen exorbitanten Kosten, wenn man dann später mal selber ohne Garantie für seinen Gebrauchtwagen eine Reparatur braucht.
Aber wie funktioniert das dann? Du sprichst jetzt gerade von den Kosten. Wie darf ich mir das vorstellen? Weil ich glaube, mit den 14.450 Euro, die du vorhin angesprochen hast für das Ersatzteil, ich kenne so, ich kaufe ein Ersatzteil für mein Auto und dann heißt, ja, aber ohne Einbau. Wie läuft das beim E-Auto? Ist es da genauso?
Ja, also gerade weil die Hersteller eben am Anfang schon gemerkt haben, sie müssen da garantieren oder eben das gleich mit so Mieten machen und dann ist ja das ihre Verantwortung mit der Batterie, haben die halt von Anfang an die so konstruiert, dass die einerseits leicht rausgehen, die Batterien, und modular aufgebaut sind. Ne, beim i3 zum Beispiel sind es 8 Module und der Hersteller hat es von Anfang an eben so hineinkonstruiert in das Auto, dass man die Batterie rausnehmen kann und die Module tauschen kann. So. Und so ein Modul kostet jetzt als Ersatzteil beispielsweise bei BMW 1200 Euro, also nur noch ein Zehntel von dem, was wir jetzt vorher für die Batterie insgesamt gehört haben. Und die Arbeitszeit zum Austausch ist jetzt bei BMW nur ein Bruchteil von diesen 1200 Euro. Bei VW hat man ein bisschen genauer einen Überblick bekommen. Der kostet zwar das Modul ein bisschen mehr, ist ja auch ein bisschen größer, 1410 Euro. Wenn man da jetzt noch Kleinteile, Arbeitszeit und was man so kennt, zusammenrechnet, also VW veranschlagt rund 6 Stunden, dann kommt der Austausch eines Moduls bei VW auf etwa 2000 Euro. Das ist jetzt so eine Summe, wo ich sage, kann einem beim Verbrenner auch passieren. Bei modernen Motoren hat man gerne mal einen Turbolader drin. Das ist ja auch so ein Teil, so ein, wo man nicht genau drin steckt. Ja, genau, so könnte man es böse formulieren. Und da kommt man, wenn man den tauschen muss, das haben wir selbst in der Redaktion von Leuten gehört, auch bei minderen Kilometerleistungen, dann ist man da schnell bei 2.500 Euro. Ja. Zoe, die Batterie zu tauschen oder ein Modul zu tauschen bei der Zoe zum Beispiel, kostet 2.600 Euro. Gut, das ist jetzt nicht mehr billig, aber man muss eben auch sagen, das wird vielleicht auch gar nicht für jeden Gebrauchtwagenfahrer notwendig sein, weil am Ende heißt es ja in der Regel nur, dass die Batterie nicht mehr die Kapazität hat, die sie mal hatte. Das heißt, meine maximale Reichweite geht eben runter. Und die Erfahrung zeigt, die meisten Leute fahren mit ihren E-Autos überwiegend nicht Strecken, die nahe der Reichweite sind, der maximalen, weil das möchte ja keiner, dass er ständig nach Hause kommt und bibbern muss, dass er es überhaupt noch schafft und kommt dann damit 10 Kilometer Restreichweite an. Das heißt, man baut schon beim Kauf eigentlich hinsichtlich seines eigenen Profils einen gewissen Puffer ein. Und erst wenn das jetzt mal in die Nähe kommt, dass es mich im Alltag anfängt zu nerven, dann muss ich halt damit rechnen, dass ich vielleicht mal diese 2.500 Euro in die Hand nehme, um die Kapazität wieder zu erhöhen auf ein für mich erträgliches Maß. Mhm. Und ja.
Kann man dann zum Schluss sagen, dass die E-Akku-Autos eigentlich, nein, doch, die Akkus der E-Autos, so rum, tatsächlich eigentlich halten und man als Normalfahrer, der jetzt nicht besonders ambitioniert weit und den irgendwie immer voll auflädt, schnell lädt, Tiefen entlädt etc. pp., sich eigentlich da gar keine Sorgen machen muss. Wenn man mit dem Auto pfleglich und normal umgeht, dann macht der Akku auch nicht vorzeitig die Grätsche.
Also ich würde schon davon ausgehen, dass die Batterien von Elektroautos auch nach Ablauf der Garantie zumindest kein höheres Reparaturkostenrisiko bergen als die vielen Teile, die man an so einem Verbrennungsmotor mitsamt Getriebe kennt und was da alles kaputt gehen kann, ist einfach aufgrund der Vielzahl der Teile. Ne? Wir wissen es selber, da gibt es Kühlung, da gibt es Auspuff, da gibt es eine Abgasreinigung und weiß der Geier nicht noch was, also Kupplung gar nicht davon zu reden. Ne? Getriebe hat ja so ein E-Auto auch nicht. Die geringeren Verschleiß von den Bremsen haben wir schon angesprochen. Also einfach durch die Summe der vielen Teile, die verschleißen bei einem Verbrenner, glaube ich, dass das Reparaturkostenrisiko beim Verbrennerauto eher höher ist. Natürlich haben wir da auch insgesamt mehr Erfahrungen mit alten Gebrauchtwagen, was da so an Kosten auf die Leute zukommt. Aber ich würde vermuten, dass tatsächlich man beim E-Auto letzten Endes im Alter günstiger fährt und unter Umständen man halt in die Batterie auch nicht wirklich eingreifen muss, weil einem die Restkapazität genügt. Also ich denke fast, man kann davon ausgehen, dass wenn man normaler Fahrer ist, dass man mit einem Elektroauto im Alter besser klarkommt als mit Verbrenner. Und du hast es ja angesprochen, das pfleglich behandeln heißt halt beim Elektroauto was anderes, was Batterien nicht so toll abkönnen, auch wenn die meisten Hersteller das auch entsprechend einkalkuliert haben, ist halt ständig ganz leer fahren. Das ist ein gewisses Problem. Das mögen die Batterien nicht so. Noch blöder ist, wenn sie leer sind und stehen dann bei kühlen Temperaturen lange leer rum. Also so Tiefenentladung, das ist nicht besonders angenehm. Also, und das andere ist, sehr viel Schnellladen, vor allem bis 100%, ist auch nicht der Batterie besonders zuträglich, ihrem Erhaltungszustand. Aber andererseits denke ich, dass die meisten Menschen ja eben nicht so hohe Durchschnittswegstrecken pro Tag haben. Also ich habe es je nach Statistik, die man befragt, also sind es 40 Kilometer, die meisten Menschen an den meisten Tagen im Jahr fahren. Und wenn man das einfach ganz gemütlich wieder auflädt, dann so einmal die Woche, dann bewegt sich die Batterie immer in so einem Wohlfühlfenster von 20-80% Ladezustand. Und wenn man dann viel zu Hause lädt beispielsweise, dann wird man jetzt auch nicht mit großen Ladeströmen machen, die natürlich die Batterie auch nicht so gerne mag. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass bei solchen Profilen die Lebensdauer der Batterie vielleicht sogar noch ein bisschen größer ist als von den Herstellern mit Garantien und so kalkuliert. Kritischer könnte es in der Tat bei den Leuten sein, die ein E-Auto sich zum jetzigen Zeitpunkt schon als Langstreckenfahrzeug gekauft haben und dann halt darauf angewiesen sind, immer schnell zu laden.
Und die unterwegs. Reichweite dann auch voll auszunutzen.
Ja, ich denke, das bleibt halt nach dem heutigen Stand der Technik nicht aus, dass man dann an die Grenzen der Reichweite kommt, wenn man Langstrecken fährt, weil es ja auch stark von der Temperatur abhängt, wie groß die Reichweite effektiv ist. Und dann kann es schon mal passieren, ne? Dann kommt man an die eine Ladestation, da ist jetzt gerade nicht, funktioniert es vielleicht nicht, und dann fährt man noch eine weiter und dann schon kommt man in so einen Bereich, wo man unter 10% der Kapazität nur noch hat und dann knallt man halt mit sehr viel Ladeleistung da wieder Strom rein. Das ist vielleicht auf Dauer, wenn man das halt immer macht,
nicht so richtig zuträglich.
Genau, da könnte die dann in so einen Bereich kommen, mit der Lebensdauer, wie wir es dann eher von Verbrennerautos kennen. Und dann bliebe einem halt wenigstens noch die Chance, die wir angesprochen haben, ne? Modultausch.
Ja.
Weil das ist ja auch irgendwie naheliegend, wer auf viel Verschleiß fährt. Und viel Verschleiß heißt eben schnell laden und oft leer fahren. Wer das macht, der wird auch beim Verbrenner höheren Verschleiß erleben und dann entsprechend höhere Reparaturkosten im Alter haben.
Alles klar. Ich denke, damit sind wir jetzt auch, was das angeht, um einiges klüger und weiser. Gerd, vielen Dank für das Teilen dieser Infos, die du gesammelt hast. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, beim E-Auto braucht man keine allzu große Angst haben. Ich sag danke an dich, dass du dir Zeit genommen hast. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in 2 Wochen und wenn ihr Feedback für uns habt, schreibt uns gerne an podcast-ams@motorpresse.de und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Ansonsten erzählt es gerne euren Freunden und allen, die ihr sonst glaubt, die sich für das Thema interessieren. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao, Luca.